Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Mit diesen Worten aus Jesaja 40 begrüße ich Sie alle und euch alle zu unserem Gottesdienst am dritten Advent. Wir feiern ihn im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Schön, dass ihr alle da seid. Was würde ich an einem Sonntagmorgen tun, wenn ich nicht zum Gottesdienst gehen könnte? Und ich werde bald 60 Jahre alt und fast 40 Jahre lang gehört es für mich sonntags morgens dazu, zum Gottesdienst zu gehen. Ich sage manchmal zum Jörg spaßeshalber, ich habe ja eigentlich alles schon gehört, was man so in den Predigten, wenn ich mir immer alles behalten würde, aber das tue ich ja nicht. Aber es ist schön. Es ist nicht nur ein schönes Ritual, eine schöne Tradition, sondern es ist einfach schön. Ich werde sonntags morgens wach und sage, hey, nachher treffe ich alle meine Freunde und Geschwister, wie wir ja auch untereinander sagen. Das ist wunderbar. Schön, schön, dass ihr alle da seid. Es geht in der Predigt heute um keine Verspätung. Und wahrscheinlich hat unser Pastor Jörg Manderbach das mal zum Thema gemacht, weil er weiß, die Familie Mudersbach kommt immer auf den letzten Drücker. Sozusagen, wenn wir da sind, kann der Gottesdienst beginnen. Ich bin gespannt, was du uns zu sagen hast, Jörg. Bevor wir das erste Lied gleich singen wollen, Tochter Zion, möchte ich beten und bitte euch dazu aufzustehen. Danke, lieber Vater im Himmel, für diesen Tag, den du uns schenkst. Danke, dass wir zusammenkommen können als deine Kinder unter dein Wort, um zu hören, was du uns zu sagen hast. Und du bist mitten unter uns, das hast du versprochen. Lass uns da etwas spüren von heute in diesem Gottesdienst. Und danke, dass wir verbunden sind mit so vielen Menschen auf der ganzen Welt, die heute Morgen Gottesdienst feiern. Dein Liebesband verbindet uns. Und wir bitten dich für die, die gar nicht mehr kommen können, weil sie vielleicht zu schwach, zu alt geworden sind, dass du auch ihnen in deiner Weise begegnest. Amen.
Jesus, komme bald, von Hans-Joachim Eckstein. Herr, wir gehen dir entgegen. Voll Freude warten wir auf dich und dein Regieren, denn wir gehören dir. Als du gingst, hast du es versprochen. Dein Leben gibt uns Halt und weckt in uns die Sehnsucht. Jesus, komme bald. Jesus, komme bald. Warum nur vergessen wir dich in unserem Leiden und vertrauen nicht auf dich, wenn du sprichst, ich komme und mache alles neu. Du selbst wirst dann unter uns sein in deiner Liebe und vergessen lassen, was uns betrübt, wenn wir dich sehen, wie du bist. Erfülle du, Jesus, uns jetzt mit deinem Leben und gebrauche uns, damit wir zuletzt für dich bereit sind, wenn du kommst. Ich lese aus Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar, und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel.
Keine Verspätung hat nichts mit den Leuten zu tun, die zu spät zum Gottesdienst kommen. Auch nichts mit der Bundesbahn oder ähnlichen Sachen. Das sind wir gewohnt. Aber es geht um eine ganz einfache Geschichte, die erstaunlicherweise ja schon in der Bibel angekündigt ist. Wir feiern heute oder jetzt, so in diesen Jahren, ungefähr 2000 Jahre Advent. Und Jesus ist bis jetzt immer noch nicht wiedergekommen. Und der Petrus damals, also so ungefähr 30 Jahre, nachdem Jesus am Kreuz für uns gestorben und auferstanden ist, der Petrus schreibt schon in der damaligen Zeit an die Leute, lasst euch nicht durcheinander bringen, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Er hat einen guten Grund. Darum geht es heute. Ich lese aus 2. Petrus 3, die Verse 3 und dann 8 bis 13. Vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes, verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Soweit der Text für heute Morgen. Doch bevor es um die Zeit geht, geht es um dem Petrus um etwas anderes. Dieser erste Vers, vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Als ich vor knapp 2 Wochen angefangen habe, mich mit der Predigt zu beschäftigen und so die ersten Gedanken hatte, passierte, vielleicht haben das die einen oder anderen noch im Kopf, die meisten werden es schon wieder vergessen haben, war die Situation, dass dieser massive Arbeitskampf bei VW angefangen hat. Und das ist mir hängen geblieben in Verbindung mit diesem ersten Text. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil wir als Menschen es gewohnt sind, dass wir glauben, wir leben hier in Freiheit. Das heißt, wir entscheiden, was wir tun, was wir wollen, wie die ganze Situation ist. Und wir machen es so, wie wir das für richtig halten. Diese Aussage, ich entscheide selbst. Wenn ich jetzt mal so 70 Jahre grob zurückgehe, ich kenne da aus dieser Zeit nur die Werbung, war das ja so, dass VW diesen Käfer versucht hat, unters Volk zu bringen mit der Werbung, dass es darum geht, den Leuten die Freiheit zu geben, dass sie von einem zum anderen Ort besser fahren können, dass bei der wachsenden Veränderung diese Mobilität absolut notwendig ist, weil damals nur ganz wenig Autos auf den Straßen waren. Und dann sollten auch den normalen Leuten die Möglichkeit gegeben werden, dass sie sich motorisieren können. Und man hat damals, glaube ich, wirklich, ich vermute das zumindest, überlegt, wie können wir den Leuten in unserem Land helfen? Was können wir ihnen Gutes tun? Und damit ein Riesengeschäft gemacht. Wenn ich dann so die Situation mir weiter angucke, wie dann im Laufe der Zeit durch die Gesetzgebung neue Vorschriften für Sicherheit und für alle möglichen Sachen gemacht wurden, war das ja eine ganz gute Sache und es hat uns kaum beschäftigt. Wir haben uns da auch nicht eingeengt gefühlt, vielleicht die Ersten, als sie den Gurt anlegen mussten. Aber nachdem man mitgekriegt hat, wie viel weniger Verkehrstote wir haben, seit wir diese Pflicht haben, es ist ja keine Freiheit, hat man gesagt, okay, ist okay. Machen wir. Die meisten sind bis heute, nachdem man das so seit 40 Jahren, glaube ich, hat, auch angeschnallt. Bei manchen dauert das ein bisschen länger, bei anderen geht das schneller, aber Freiheiten werden nun mal eingeschränkt, manchmal auch zu unserem Guten. Und dann kam die Politik her und sagte, wir müssen auf Dauer weg von den Verbrennern. Und was macht VW, genau wie die anderen Autofirmen auch? Man muss sich überlegen, ob man irgendwann dann tatsächlich mal umrüstet und auf Elektrofahrzeuge geht. Und die letzten Jahre hat VW gearbeitet und gemacht und getan, weil sie zurück waren hinter vielen anderen und haben ganz, ganz viel investiert und viel gebaut, weil unser Staat ja eine Menge Geld dazu gegeben hat, wenn man ein Elektroauto gekauft hat, das haben sie ja schließlich versprochen, konnte man das riskieren und es wurde gut gekauft. Und nachdem diese Subventionen weg waren, war auch das Kaufen weg. Und man merkt plötzlich, wie groß die Freiheiten sind in dem, wo wir leben. Und man erlebt, wir haben eigentlich gar keine Freiheit. Wir müssen auf ganz, ganz viele verschiedene Situationen reagieren und achten. Wir können nicht tun, was wir für richtig halten. Das ist nun mal ein Beispiel, was für die meisten relativ weit weg ist. Ich könnte euch da auch ganz andere Beispiele nennen, das tue ich aber ganz bewusst nicht, wo wir einfach in unserem engsten Umfeld, ob in der Familie oder im Berufsleben, in Situationen stecken, wo keiner tun kann, was er will und für richtig hält, sondern wo ganz vieles festgelegt ist. Wir haben trotzdem geglaubt, dass wir selbst entscheiden können. Wenn ich so zurücksehe, als meine Eltern geheiratet haben vor ungefähr 65 Jahren, war meine Mutter noch keine 21. Das heißt, sie brauchte, um überhaupt heiraten zu dürfen, die Erlaubnis, die schriftliche Unterschrift von ihren Eltern. Sonst hätte sie damals nicht heiraten dürfen. Heute ist es so, dass ein vierjähriges Kind entscheiden kann, ob es ein Junge oder ein Mädchen sein möchte und wie es heißen will. Was wir nicht dürfen, ist zum Beispiel uns selbst aussuchen, welche Heizung wir in unserem Haus einbauen wollen. Wir erleben eine Zeit, in der wir sehr, sehr stark manipuliert werden. Um das mal ganz deutlich mit diesem Wort zu benutzen. Und das führt dazu, dass viele resigniert haben. Manche versuchen, sich nach allen Regeln zu halten und geraten völlig durcheinander, weil nichts dann so eingehalten wird, wie das ursprünglich geplant war und es dann plötzlich hier und da und dort nicht mehr funktioniert. Aber was auch passiert ist, dass die Leute einfach sauer sind. Und dass es uns völlig egal ist, wie man mit den eigenen Politikern umgeht, wie man mit den Leuten umgeht, die etwas zu sagen haben und die vielleicht genauso hilflos sind wie wir, es sich nur nicht anmerken lassen. Und dann wird darüber hergezogen bis zum geht nicht mehr. Und dieser Petrus, der schreibt vor knapp 2000 Jahren, in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, wird den Menschen nichts mehr heilig sein. Es ist ihnen völlig egal, was sie tun. Es geht alles, was man will. Und trotzdem ist man so eingeschränkt, wie man sich das nur vorstellen kann. Frei ist niemand von uns. Wir sind alle abhängig von ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen. Nicht nur von den Naturgesetzen, von unseren Finanzen, von unserer Gesundheit. Da kommen so viele Sachen im Laufe des Lebens zusammen, die uns einschränken, die einfach uns Freiheiten wegnehmen, mit denen wir mehr oder weniger leben. Hauptsache, ich kann entscheiden, was ich tue und was ich nicht tue. Und dieses Hauptsache, ich kann entscheiden, ist eines der Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben. Weil wir eben nicht zuerst danach fragen, ist es wirklich gut auch für die anderen? Und an der Stelle erleben wir mit der Bibel etwas, was völlig dem entgegensteht. Und deswegen tun sich viele Leute heute so schwer, sich mit biblischen, mit geistlichen Aussagen überhaupt nur zu beschäftigen, weil es passt nicht mehr in das Denkkonzept dieser Zeit. Uns ist heute nichts mehr heilig. Und es ist uns völlig egal, was passiert in unserer Zeit. Und wenn ich Jesus kennenlerne, sagt er, ich liebe dich, so wie du bist. Aber ich lasse dich nicht so, wie du bist. Ich nehme dir dein hartes Herz weg, mit dem du dich nur um dich selber drehst, und gebe dir ein Herz, was dir die Augen öffnet für deine Mitmenschen. Und du wirst plötzlich nicht mehr entscheiden können, ob du für andere was Gutes tun willst oder nicht, sondern mit meinem Herzen wirst du es tun. Und zwar nicht, weil du es sollst, sondern weil du es willst, weil du ja ein neues Herz bekommen hast, einen neuen Antrieb, einen neuen Motor, etwas ganz Neues. Ich entscheide mich ganz bewusst dafür, dass ich Gott für mich entscheiden lasse. Nicht, weil ich denke, vielleicht hat er ja auch recht oder man kann es ja mal probieren, obwohl das für manche der Weg ist, tatsächlich dahin zu kommen, sondern wenn ich mehr verstanden habe von dem, was ich in der Bibel lese, wenn ich mehr Erfahrungen mit diesem Gott gemacht habe, dann weiß ich, Gott hat einen Plan. Und auch wenn wir Menschen den nicht immer verstanden haben und nicht immer sehen, sehen wir, dass Schritt für Schritt von seinem Plan in Erfüllung geht. Dass sich die Zeiten ändern, dass sich die Situationen ändern. Und wenn ich mir die vielen Berichte im Neuen Testament ansehe über die Zeit vor der Wiederkunft Jesu, muss ich einfach sagen, es ist genau das, was wir kennen. Es ist genau das, was wir in unserer Umgebung leben und erleben. Gott hat den Plan, weil er von Anfang an wusste, was kommt. Und wenn ich mir das heute angucke und dann entscheide, aber ich will jetzt entscheiden, ich bin schließlich jemand, ich will jetzt, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich damit mit dem Kopf vor die Wand renne. Ich darf mich nicht wundern, wenn ich den anderen Leuten dann Sachen sage, die völliger Unsinn sind. Nur weil ich mich für eine bestimmte Ideologie entschieden habe. Die Informationen, die wir heute kriegen, sind nicht realistisch, sondern alle Informationen sind gefärbt. Und seit wir von alternativen Wahrheiten umgeben werden, ist es einfach so, dass man eigentlich nichts mehr glauben kann. Weder das, was man sieht, was man schwarz auf weiß lesen kann, noch sonst irgendwas, all das, was uns früher Sicherheiten gegeben hat, ist keine mehr. Aber es gibt eine Sicherheit, die da ist. Nämlich den Gott, der sagt, ich habe dich so sehr lieb, dass ich bereit war, meinen Sohn für dich sterben zu lassen. Damit du nicht verloren gehst. Damit du nicht in die Irre gerätst. Und ich verspreche dir, ich helfe dir bis zum Ziel. Egal, was passiert. Solange du dich nicht von mir lossagst, halte ich dich bis ans Ende. Und ich bringe dich dahin, wohin du eigentlich wirklich willst. Diese Entscheidung können und müssen wir sogar selber treffen. Aber da, wo wir Gott für uns entscheiden lassen, wächst das Vertrauen zu ihm, nicht unbedingt zu den Menschen, aber manchmal eben auch. Es wächst die Hoffnung, dass das, was passiert, eben nicht dazu führt, dass diese ganze Welt nur vor die Hunde geht, sondern dass die Vorbereitung getroffen wird dafür, dass Jesus wiederkommt. Die Hoffnung, dass wir auf eine neue Erde warten und einen neuen Himmel, in dem Gottes Gerechtigkeit regiert. Und die Freiheit zu finden, auch schon und noch in dieser Zeit wirklich Liebe zu üben. Mich für meine Mitmenschen zu entscheiden und zu sagen, ich möchte gerne für die anderen da sein, auch wenn ich dadurch eigene Freiheiten einschränke. Einfach weil ich weiß, es gibt zum einen nichts Schöneres, es gibt zum anderen nichts Besseres und es ist eine Investition in die Zukunft. Ihr wisst das alle, wenn Eltern Kinder haben, investieren sie in die Zukunft. Und wenn sie sich bemühen, diese Kinder so zu erziehen, dass sie Werte, dass sie auch bestimmte Vorstellungen haben, machen wir ihnen entweder die Tür zum echten Leben, zu Jesus ganz weit auf, oder wir machen sie zu. Beides können wir tun. Da, wo ich mich für die Freiheit der Liebe Gottes entscheide, die Freiheit zur Liebe, wird Gott die Türen aufhalten. Und dann kommen wir jetzt zu den Leuten, die in dieser Zeit meinen, Gott hat das vor so langer Zeit angekündigt, Jesus hat es ja selber gesagt, siehe, ich komme bald. Nach unserer Vorstellung von bald hat er gelogen, um das mal ganz glatt auszudrücken. Unter bald verstehe ich nicht in 2000 Jahren. Aber stellt euch mal vor, er hätte gesagt, ich komme in 2000 Jahren. Was das mit den Leuten gemacht hätte, die davor gelebt haben, selbst mit denen, die vor 100 Jahren gelebt haben. Was es mit den Leuten gemacht hätte im 30-jährigen Krieg, als diese Hoffnung, diese Erwartung, dass Jesus ganz schnell wiederkommen wird, auch schon mal sehr, sehr groß war. Weil es den Leuten so dreckig ging in unserem Land. Da gab es keinen Zoff darüber, ob man jetzt einen neuen Katalysator braucht, sondern da ging es nur noch darum, kann ich irgendwie überleben und möglichst auch einen großen Teil meiner Kinder großziehen, bevor sie sterben. Völlig andere Zeit, völlig anderes Denken. Und trotzdem brauchten diese Leute diese Hoffnung, Jesus wird bald kommen. Das heißt für mich nicht, dass es immer so weitergeht, ganz und gar nicht. Ich gehe davon aus, dass Jesus bald kommt. Aber ich beziehe mich mit diesem bald auf seine Vorstellung von bald. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz schnell ist. Es kann gut sein, denn wir haben ganz, ganz viele Sachen, die in der Bibel drinstehen, die vorher passieren müssen, die sich schon erfüllt haben. Und selbst diese Vorstellung, wenn ich mal so ein Beispiel reinnehme, diese Vorstellung, dass es bevor Jesus kommt, einen sogenannten Antichristen auf dieser Erde geben wird, einen Menschen, der behauptet, im Auftrag Gottes da zu sein, und der gleichzeitig der Herrscher über die gesamte Welt ist. Also gleichzeitig über die Chinesen, die Russen, Nordkoreaner, die Amerikaner, uns Deutsche, die Südamerikaner und die Nordamerikaner. Ein Herrscher über die gesamte Welt. Bis vor kurzem konnte sich das niemand vorstellen. Niemand. Mittlerweile merkt man, es gibt ganz komische Sachen, die jetzt passieren und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht wird es passieren, vielleicht wird es noch länger dauern, weiß ich nicht. Aber das, was ich unter Zeit verstehe, ist immer aus meiner Perspektive. Ich sehe Zeit immer so, wie ich sie mir vorstellen kann. Das heißt, wenn ich als Kind im dritten Schuljahr bin und 6 Wochen Sommerferien vor mir habe, weiß ich, das ist eine unendlich lange Zeit. Wenn ich nach diesen 6 Wochen wieder in der Schule bin, war die ganz kurz. Und wenn ich älter werde und weiß, ich habe 6 Wochen Urlaub im Jahr, falls ich die mal auf ein Stück nehme, das ist ja nicht lang. Das ist ja ruckzuck rum. Und deswegen, je älter man wird, umso kürzer wird die Vorstellung von dem, was Zeit betrifft. Also auch unsere Vorstellung ändert sich in unserem Leben. Und so ist es bei Gott, dass seine Vorstellung über Zeit anders ist, als wir sie uns vorstellen. Petrus schreibt hier, für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Auch das ist dann wieder typisch menschlich angegangen worden, dass Menschen hergehen und sagen, für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Also wenn Gott von 7 Tagen redet, von diesen Schöpfungstagen und 7 Tage, und da gibt es ja so ganz viele Vergleiche, dann heißt das, dass diese Welt 7000 Jahre bestehen wird und dann wird die Welt untergehen. Das wäre jetzt etwa. So kann man rechnen. Aber Jesus sagt, ihr könnt es nicht rauskriegen. Es ist völliger Unsinn. Zu rechnen hilft uns nicht. Denn es steht nicht nur da, 1000 Jahre sind wie ein Tag, sondern ein Tag ist wie 1000 Jahre. Das heißt, bei Gott gibt es keine Zeit. Das, was uns völlig versklavt, von Anfang bis zum Ende unseres Lebens, nämlich Zeit, gibt es bei Gott nicht. Gott ist außerhalb der Zeit. Das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Aber es ist eben anders. Und Gott macht deutlich, dass er deswegen seinen Sohn noch nicht hat wiederkommen lassen, weil er will, dass möglichst alle Menschen gerettet werden. Jetzt kann ich hergehen und sagen, also dann hätte er vor einiger Zeit wiederkommen müssen, aber im Moment geht es doch ganz stark bergab, wenn ich hier in Europa lebe. Lebe ich aber in Afrika oder in Südamerika oder in Südostasien, ist es genau andersrum. Da ist es tatsächlich so, dass immer mehr Leute zum Glauben kommen. Und wir haben im Moment so viele Christen auf diesem Erdball, jetzt muss ich hergehen und sagen, Leute, die zur christlichen Religion sich zählen, das kann ich nicht mit wiedergeborenen Christen gleichsetzen, aber es ist ja ein Hinweis darauf, so viele wie noch nie zuvor. Gott möchte, dass alle gerettet werden. Und deswegen sagt er, es ist barmherzig, sagt Petrus, es ist die Barmherzigkeit Gottes, dass er seinen Sohn noch nicht geholt hat, weil wenn er kommt, wird das unweigerlich auch das Gericht mit sich bringen. Das Ende, die Beurteilung dessen, was auf dieser Erde passiert ist. Das eine lässt sich vom anderen nicht trennen und deswegen hat er aufgeschoben, damit möglichst viele Menschen die Liebe Gottes noch kennenlernen können und den Weg zu ihm finden. Das ist Gottes Denken, Gottes Plan. So plant er, ganz anders, als wir das tun. Und das Letzte ist diese vermeintliche Sicherheit. Wir haben die letzten Jahre viele menschliche Sicherheiten weggenommen bekommen. Ganz, ganz viele. Wir haben erlebt, wie Geld plötzlich kaum noch was wert ist. Wir haben erlebt, wie Krankheiten aufbrechen, denen wir nichts entgegensetzen können. Wir haben erlebt, wie Wirtschaftssysteme auseinanderbrechen, wie jemand auf die Idee kommen kann, ein anderes Land zu überfallen und platt zu machen, so viele Leute umzubringen, wie er kann und alles kaputt zu machen und nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei hat und sich beschwert, wenn der dann irgendwann mal zurückschießt. Wir haben erlebt, wie Menschen sich hinstellen und sagen, ob das deine Wahrheit ist oder nicht, interessiert mich überhaupt nicht. Das, was ich sage, ist die Wahrheit. Früher kannte man das nur bei den Nordkoreanern. Mittlerweile gibt es das weltweit. Es ist schon eine interessante Zeit, in der wir leben. Und viele Sicherheiten, die wir hatten, sind kaputt. Aber ein Teil, der notwendig ist, damit wir als Menschen uns wohlfühlen, damit wir als Menschen halbwegs gesund leben können, ist, dass wir glauben, dass wir diese Welt verstehen. Wer, der sich Gedanken macht, kann das heute noch behaupten? Ich nicht mehr. Es gibt so viele Sachen, die verstehe ich hinten und vorne nicht mehr und kriege sie nicht mehr zusammen. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, nämlich die, dass ich hergehe und sage, ich muss es nicht verstehen. Denn ich bin nicht der, der entscheidet. Ich muss nicht alles verstehen, denn ich bin nicht der, der die nächsten Weichen setzen wird. Ich bin nicht der, der entscheiden wird, wie es in den nächsten Jahrzehnten weitergeht mit diesem Planeten. Weil ich weiß, es gibt einen, der steht darüber. Einen, der diesen Planeten kennt. Ich fühle mich normalerweise wohl, weil ich glaube, diese Welt zu verstehen. Aber bei derselben Untersuchung, wo es um dieses Wohlgefühl geht, um dieses Gesundsein-Gefühl geht, geht es auch darum, dass gesagt wird, ich kann genauso gut auch dieses Vertrauen auf jemand anderen setzen. Wenn ich glaube, dass Gott derjenige ist, der alles in seiner Hand hält, kann ich in dieser Zeit, auch egal wie unsicher es ist, egal was gerade passiert, trotzdem zur Ruhe kommen. Weil ich weiß, jeder Tag, den ich auf dieser Erde lebe, bringt mich zwangsläufig einen Tag näher zu ihm. Es kommt nur auf die Perspektive an. Jeder Tag, den ich auf dieser Erde lebe, egal ob das ein schöner Tag ist, einer, an dem wir uns freuen, miteinander feiern oder irgendwas Schönes zusammen erleben und machen und tun, oder ein Tag, der einfach nur schrecklich war. Jeder Tag bringt uns einen Tag näher zu ihm. Und das ist doch das Ziel, einmal bei ihm zu sein, wenn dieser neue Himmel und diese neue Erde, die Gott versprochen hat, da sein wird. Dieser Bereich, diese neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Keine Ungerechtigkeit mehr. Kein Mobbing, kein Leid, keine Schmerzen, keine Krankheit, keine Ungerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit. Darauf kann ich mich freuen. Und jeden Tag, der heute da ist und schön ist, ist ein Tag, an dem ich Gott danken kann dafür, dass er schön ist. Und jeder Tag, der schlimm war, kann ich Gott dafür danken, dafür, dass ich hier nicht alleine leben musste, sondern dass er mit dabei war. Und er mir zeigt, wie man es besser nicht macht. Also auch was Gutes. Und das ist einfach diese Entscheidung, die wir treffen. Bin ich derjenige, der glaubt, dass ich selber entscheide und für alles selber die Verantwortung trage, dann mache ich mich kaputt. Oder bin ich derjenige, der sagt, ich weiß, dass ich es nicht kann, aber ich weiß, dass der, der mit mir geht, so groß ist und so mächtig ist, dass er alles in seiner Hand hält, sogar mich mit meinem Dickkopf, an meinem Eigensinn, dass er mich führt und dass er da ist, heute und morgen, egal was kommt, und erst recht, wenn wir bei ihm in der Ewigkeit sind. Diesem Gott möchte ich mein Leben anvertrauen und sagen, mach du das Beste daraus. Und deswegen freue ich mich darauf, dass wir miteinander Advent feiern. Deswegen freue ich mich darauf, dass wir einmal erleben werden, bei Gott zu sein. Auch wenn ich mir vieles davon nicht vorstellen kann, heute noch nicht, muss ich auch nicht. Aber ich weiß, dieser Gott, der so viel für mich tut, wie er getan hat, der wird das, was er mir versprochen hat, was er uns allen in seinem Wort versprochen hat, halten. Und das ist ein Grund dafür, auch heute schon zu sagen, es ist egal, wie es jetzt ist. Es ist egal. Denn das, worauf es wirklich ankommt, ist völlig unabhängig von unserer wirtschaftlichen, gesundheitlichen, politischen, soziologischen Situation, wie auch immer. Sie ist abhängig von dem Gott, der letztlich alles in seinen Händen hält. Und dem kann ich vertrauen, auch heute schon. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein guter Gott bist. Ein Gott bist, der uns liebt, der uns kennt, der uns sieht, der auch unsere Bedürfnisse, unsere Fragen, unsere Sorgen, unsere Nöte sieht und unsere Ängste. Und du kommst nicht umsonst schon damals zu deinen Jüngern immer wieder und sagst ihnen, hab keine Angst, ich bin doch da. Und so ist es auch heute, auch wenn wir dich nicht leibhaftig sehen, bist du auf der ganzen Welt da, überall, bei jedem einzelnen Menschen. Und du, Herr Jesus, hast gesagt, dass nicht mal ein Haar, was von unserem Kopf fällt, bei dir ungesehen bleibt. Wie viel mehr die wichtigen Sachen, die uns betreffen, die uns das Leben schön oder schwer machen gerade. All das ist in deiner Hand. Und ich bitte dich darum, dass du uns führst und leitest, uns die Augen öffnest für all das, was noch kommt, für all die Sachen, die du für uns vorbereitet hast. Danke dafür, dass wir Advent feiern können, uns daran erinnern können, dass du wiederkommst, genauso wie du damals auf diese Erde gekommen bist, so wie es angekündigt war und alles erfüllt hast in diesen einzelnen Schritten, vom Ort, an dem du geboren wurdest, über die Umstände und vieles Einzelne, was alles passiert ist. Und auch wenn die Menschen das nicht immer verstanden haben, ist es so, dass es trotzdem dem entspricht. Und auch wir dich kennenlernen können heute und mit dir gehen können. Danke dafür, dass du Mensch geworden bist für uns. Dass du nicht nur Kind geblieben bist, sondern als Erwachsener im Vollbesitz der Kräfte, die ein Mensch haben kann und darüber hinaus in der Verbindung mit deinem Vater für uns gestorben bist. Aus Liebe zu uns. Und auferstanden bist. Und uns Leben gibst durch deinen Geist bis heute. Und bis zu diesem Zeitpunkt, wo du wiederkommen wirst und wo diese Erde gerichtet wird und zu einem Neuen das Ganze verändert wird. Danke dafür, dass du uns diese Perspektive gibst. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dir wirklich zu vertrauen und zu sehen, was du tust. Und nicht aus den Augen zu verlieren, wie du mit Menschen umgehst, damit wir daraus immer und immer wieder lernen. Und auch in unserem Leben, weil wir dich lieben, auch mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, entsprechend umgehen. Hilf uns dabei. Und uns nicht über sie stellen oder schlecht über sie reden. Danke dafür, dass du da bist und dass du auch das in deiner Hand hast. Und ich danke dir für die Woche, die hinter uns liegt, und danke dir für die Woche, die vor uns liegt. Weil jeder Tag, den wir weiter erleben, uns näher zu dir bringt. Danke dafür. Amen. Amen. Amen.